HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck, hallo. Auf dem Land läuft vieles langsamer als in der Stadt. Oder vielleicht läuft es sogar manchmal gar nicht. Das ist in Hessen nicht anders. Der ländliche Raum kommt aus Sicht vieler Menschen zu kurz. Dort fährt keine U-Bahn, es gibt weniger Einkaufsmöglichkeiten und die nächste Arztpraxis, die liegt oft viele Kilometer entfernt. Wie kann man das Land also stärken? Im Hessischen Landtag gab es zu diesem Thema eine heftige Diskussion. Timo Kurt aus unserem Studio in Wiesbaden hat die Debatte für uns verfolgt.
Wenn der SPD-Fraktionsvorsitzende Günther Rudolph am Rednerpult über den ländlichen Raum spricht, wird es schnell hitzig. Er selbst kommt aus dem Schwalm-Eder-Kreis in Nordhessen und er will erreichen, dass die Menschen aus seiner Heimat die gleichen Chancen auf ein gutes Leben haben wie die Hessen in der Stadt.
Der ländliche Raum ist nicht eine Naherholungszone für genervte und gestresste Städter. Die Menschen im ländlichen Raum wollen die gleichen Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten haben mit guten Betreuungsangeboten bei Krippe, Kita, Schule, Kultur und Einkauf, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Weil dort oft kein Bus, geschweige denn eine Bahn fährt, seien viele Menschen immer noch auf ein eigenes Auto angewiesen. Doch die Straßen seien inzwischen ebenfalls in einem schlechten Zustand. Auch daran ist aus Sicht des SPD-Manns natürlich die Landesregierung schuld.
Können Sie in Hessen wunderbar feststellen, am Zustand der Straßen, wer ist verantwortlich? Die Kreis- und Gemeindestraßen relativ ordentlichen Zustand, die Bundesstraßen Zustand, der jämmerlichste Zustand, den haben die Landesstraßen zu verantworten. Meine Damen und Herren, wenn Sie Nieren- oder Gallensteine haben, fahren Sie auf Mandeln Landesstraßen, Sie ersparen sich eine Operation. So schlecht sind Landesstraßen in Hessen.
Die Landesregierung reagiert nicht minder energisch auf diese Anschuldigung. Priska Hinz ist Umweltministerin in Hessen und auch für die Stärkung des ländlichen Raums zuständig.
Diesen Oppositionssprech finde ich klasse. Da steht permanent, wir fordern, wir fordern, wir fordern. Ja, das macht die Opposition. Aber ich kann Ihnen eins sagen, wir sind Regierung, wir handeln, meine Damen und Herren.
Und zwar, so erklärt die grüne Ministerin, mit einem Aktionsplan fürs Land. Durch den fließen jährlich 1,2 Milliarden Euro in die Dörfer für schnelleres Internet, ÖPNV und die Lebensmittelversorgung. Vieles davon, so Hinz, hätte sich dadurch schon verbessert. Das sieht der Koalitionspartner natürlich genauso. Jan-Wilhelm Pohlmann von der CDU, wohnhaft im Landkreis Waldeck-Frankenberg, findet, dass auch beim Thema Gesundheit einiges auf den Weg gebracht wurde. Zum Beispiel die sogenannte Landarztquote, die dafür sorgt, dass ein Teil der Medizinstudierenden nach dem Examen als Ärzte auf dem Land arbeitet.
Wir haben die Landarztquote in Hessen bereits eingeführt und stärken damit den ländlichen Raum. Und wir investieren auf Rekordniveau in die Krankenhäuser. Im Doppelhaushalt 23/24 eine Milliarde Euro, die wir hier investieren.
FDP-Frau Wiebke Knell will das so nicht stehen lassen. Die Sprecherin für den ländlichen Raum kommt aus einem 250-Seelendorf in Nordhessen. Sie kenne daher die Probleme vor Ort und wisse, wie schwierig es sei, auf dem Land einen Arzt zu finden. Die Landesregierung betreibt aus ihrer Sicht Schönfärberei.
Lieber Herr Pohlmann, bei dem, was Sie eben erzählt haben, da habe ich auch wirklich meine Zweifel. Wenn Sie dann erzählen von der Gesundheitsversorgung und den tollen Krankenhäusern, sorry, aber das hat nichts mit der Realität zu tun. Gar nichts.
Wie kann man das Land stärken? Heiße Diskussion darüber im Hessischen Landtag. Timo Kurt hat berichtet. Das Frankfurter Landgericht hat einen 35-jährigen ehemaligen Jugendfußballtrainer zu mehreren Jahren Haft verurteilt. Der 35-Jährige muss für 12 Jahre und 9 Monate ins Gefängnis. Anschließend hat das Gericht eine Sicherungsverwahrung angeordnet. Gerichtsreporter Heiko Schneider war bei der Urteilsverkündung dabei. Er hat uns erzählt, wie das Gericht das Urteil begründet hat.
Die Vorsitzende Richterin hat insgesamt 69 Taten aufgelistet, bei denen ist sich das Gericht sicher, die hat der heute 35-Jährige definitiv begangen, und zwar in der Zeit von 2014 bis 2021. In dieser Zeit war er, du hast es gerade gesagt, in mehreren Fußballvereinen als Trainer tätig. Immerhin in seiner Zeit beim Fußball-Drittligisten SVW in Wiesbaden soll es keine Straftaten gegeben haben. Die Vorsitzende Richterin hat erklärt, der Mann hat ein perfides System genutzt, um das Vertrauen seiner insgesamt 11 Opfer zu erschleichen. Die waren 10 bis 17 Jahre alt und viele von ihnen hat der Mann betäubt oder sie mit Alkohol und Drogen gefügig gemacht und sie dann missbraucht, teilweise schwer vergewaltigt, und das Ganze hat er auch gefilmt. Die Vorsitzende Richterin hat gesagt, sie sei fassungslos wegen dieser vielen schlimmen Taten. Die Dunkelziffer, die liegt aber wohl noch höher. Ja, und das Gericht sagt, auch nach den 12 Jahren und 9 Monaten im Gefängnis wird von dem Mann eine Gefahr ausgehen. Deswegen hat es eben die anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet. Also der Mann wird nie wieder in Freiheit leben.
Wie er den Angeklagten bei der Urteilsverkündung erlebt hat, das hat er uns so geschildert.
Also er hat bei der Urteilsverkündung zuerst ja relativ lässig zugehört. Im Stehen war das mit den Händen in den Hosentaschen. Im Anschluss dann bei der Urteilsbegründung hat er aufmerksam zugehört die ganze Zeit, hat seinen Blick nie abgewendet von der vorsitzenden Richterin, hat ja aber auch keine Miene verzogen, war im Grunde die ganze Zeit regungslos. Der Mann, der bezeichnet sich selbst ja als Opfer der Justiz. In Briefen an seine Familie hat er das so formuliert. Im Laufe des Prozesses war er dann aber doch teilweise geständig, hat aber auch eben vieles immer wieder abgestritten. Die Vorsitzende Richterin hat gesagt, seine Erklärungen, die hätten keinen Sinn ergeben.
Und Heiko Schneider hat auch versucht herauszufinden, wie es den Opfern des Verurteilten heute geht.
Also 10 der 11 Opfer, die haben ja vor Gericht als Zeugen ausgesagt. Das war zu ihrem Schutz unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ich habe aber mit 2 Anwälten der Opfer gesprochen. Die haben erklärt, die Jungen, die leiden bis heute an den Folgen dieser Taten. Die können nicht schlafen, fühlen sich verraten und benutzt und haben teilweise Selbstmordgedanken geäußert. Es waren auch Eltern im Gerichtssaal, die sich all diese schlimmen Dinge angehört haben. Ein Vater zum Beispiel, der wollte kein Interview geben. Der hat aber gesagt, er habe seinem Sohn versprochen, für ihn da zu sein. Und das brauche er eben nach all dem, was da mit ihm gemacht wurde.
Wegen Vergewaltigung und Missbrauch in vielen Fällen hat das Landgericht Frankfurt einen 35-Jährigen verurteilt. Er muss 12 Jahre und 9 Monate in Haft und anschließend in Sicherungsverwahrung. Heiko Schneider hat von der Urteilsverkündung berichtet. Es war ein echter Schock vor einigen Wochen. Da machte das Seniorenheim in Bad Sodensalmünster dicht, weil es pleite gegangen war. Rund 107 hochbetagte Bewohnerinnen und Bewohner mussten da umziehen. Eine enorme Belastung für die Senioren. HR-Inforeporterin Alina Leimbach hat jetzt noch einmal recherchiert und herausgefunden, das war kein Einzelfall. Die Lage in der Altenhilfe ist überall äußerst angespannt.
Ein Hausarzt informieren müssen wir noch. Und nachher im Verbandswechsel duschen.
Im AWO-Altenheim Albert Oswald in Gießen ist gerade Übergabe. Viel zu tun. Wie überall in Hessen sind auch hier in Gießen immer mehr Menschen auf Pflege angewiesen. Ein gutes Geschäft für die Betreiber, denkt man. Aber wer mit dem Gießener AWO-Chef Jens Dapper spricht, sieht ihm die Anspannung an.
Dieses Jahr bereitet uns allen sehr große Sorge. Wir wissen nicht, wie groß am Ende das Defizit sein wird. Dass wir am Ende ein großes Defizit haben, wird klar sein. Eine solche kritische Situation haben wir in dieser Form noch nicht erlebt.
Dapper sagt, nur dank Rücklagen kommt sein AWO-Verband gerade durch. Und diese Rücklagen würden immer kleiner.
Wir haben beispielsweise, Essen ist ein Riesenthema in den stationären Einrichtungen, hier eine Kostensteigerung von 20% plus X. Die kriegen wir nicht refinanziert. Wir haben bei den Dienstleistungen, also beispielsweise Wartungsarbeiten von Aufzügen, über 20%. Wir haben in dem Bereich IT-Dienstleistungen ebenfalls nahe 20%.
Die Verhandlungen mit den Pflege- und Krankenkassen stehen erst noch an. Bis dahin muss die Gießener AWO alle Mehrkosten selbst stemmen. Und ob die Verhandlungen dann auch wirklich alle Kosten rückwirkend übernehmen? Unwahrscheinlich, glaubt Dapper. Und dann ist da noch ein Problem: der Personalmangel.
Wir haben in manchen Pflegeheimen tatsächlich die Situation, dass wir einen Belegungsstopp machen mussten. Das wiederum hat Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation der Pflegeheime, weil nur wenn du Betten belegst, verdienst du Geld. Es gibt keine grundsätzliche Finanzierung wie eine Pauschalfinanzierung für Pflegeheime. Die finanzieren sich alle über die Belegung der Betten.
Und Leiharbeitskräfte einkaufen? Die sind fast 2,5-fach so teuer wie normale Angestellte, sagt Dapper. Was Dapper am Beispiel der AWO in Gießen schildert, ist derzeit die Regel in der Altenhilfe. Teils ist die Lage sogar noch dramatischer. In den vergangenen 2 Jahren mussten laut HR-Recherche mindestens 32 Pflegedienste in Hessen schließen. Vor allem bei den privaten Anbietern und im ambulanten Bereich. Die Gründe auch hier: Personalmangel, gestiegene Kosten. Das geht aus einer Umfrage unter den großen Trägern und Verbänden der Altenhilfe in Hessen hervor. Die gemeinnützigen Verbände konnten Schließungen zwar meist verhindern, doch auch sie mussten wegen Personalmangel insgesamt 5 ambulante Dienste und 1 Tagespflege dicht machen. Ralf Geisel, der Landesvorsitzende vom BPA Hessen, dem Interessenverband der privaten Anbieter in der Altenhilfe, warnt, es wird noch schlimmer.
Ich glaube, dass in den nächsten Monaten die Situation entsteht, dass das Gesamtbild in der Pflegelandschaft sich schon verändern wird. da tatsächlich auch einige Kolleginnen und Kollegen die Problematik haben, dass die Refinanzierung nicht passt. Und das ist vielleicht einige Kollegen auch nicht schaffen.
Nur, was ist zu tun? Ralf Geisel und die anderen vom HR befragten Verbände und Träger drängen auf unbürokratischere Hilfen. Und sie wollen Erleichterungen für ausländische Fachkräfte, damit die hier leichter in Deutschland arbeiten können. Denn die Lage, die hat schon jetzt Auswirkungen auf die Pflege. Die Wartelisten werden vielerorts länger. Mit teils drastischen Folgen, warnt die Diakonie Hessen.
Menschen sind zunehmend verzweifelt. Viele unserer Leitungskräfte berichten von vielen Anrufen weinender und wütender Menschen. Aber ohne das entsprechende Personal sind einfach der Versorgung Grenzen gesetzt.
Altenpflegedienste, die pleite gehen oder wegen Personalmangels dicht machen müssen, kaum vorzustellen. Aber genau das ist schon passiert und könnte in Zukunft noch öfter passieren, wie meine Kollegin Alina Leimbach recherchiert hat. Irgendwie war von Anfang an der Wurm drin beim Wasserstoffprojekt der Stadt Wiesbaden. Die Wasserstoffbusse kamen nicht, die teure Tankstelle wurde erstmal ohne Busse eingeweiht. Dann waren Busse da, aber die Tankstelle war kaputt. Jetzt wird das Projekt komplett eingestampft. 5 Busse gehen nun für 2 Millionen Euro nach Mainz auf die andere Rheinseite. Die Stadtverordneten in Wiesbaden wollen unterdessen über einen Neustart mit Dieselbussen entscheiden. Aus Wiesbaden, Andrea Bonhagen.
Die größte Oppositionspartei im Rathaus, die CDU, ist weiter für den Wasserstoff. Fraktionschefin Daniela Georgi.
Statt dieser Technologie eine echte Chance zu geben, wird das Projekt nach kurzer Zeit eingestellt.
Das sehen auch viele Wiesbadener so.
Verschwendetes Geld. Ich finde es falsch, dass sie abgeschafft werden, weil meiner Meinung nach Wasserstoff die kommende Technik ist.
Als Grund für den Ausstieg nennt Geschäftsführer Jan Görnemann von SW Verkehr in erster Linie Platzmangel. Wiesbaden hat 120 Elektrobusse gekauft. Sie bräuchten den Platz für ihre Ladesäulen.
Derzeit müssen wir uns behelfen, indem wir wertvolle Busfahrer, die wir eigentlich auch für was anderes benötigen, nämlich Fahren auf Linie, dass wir derzeit für viel interne Verschubwege unsere Busfahrer brauchen.
Einzelne Busfahrer rangieren wohl nachts die Elektrobusse. Die große 2,1 Millionen Euro teure Wasserstofftankstelle soll also aus Platzgründen so schnell wie möglich weg. Sie kommt nach Mainz. Die 10 Wasserstoffbusse fahren jetzt schon nicht mehr. Mainz will 5 davon kaufen. Der Rest soll im Spätsommer oder Herbst an andere Städte gehen. Die Deutsche Umwelthilfe sagt, sie habe Wiesbaden vor dem Projekt gewarnt. Sie setzt sich seit vielen Jahren für saubere Luft in den Städten ein und hat Wiesbaden sogar deshalb vor Gericht gebracht. Aber Wasserstoff sei da nicht der richtige Weg, sagt Robin Kulpa von der Deutschen Umwelthilfe.
Wasserstoffbusse sind nicht marktreif und davor haben wir die Stadt Wiesbaden auch schon seit Jahren gewarnt. Auch in der Zukunft ergibt der Einsatz von Wasserstoff im Straßenverkehr, egal ob im Auto oder im Bus, keinen Sinn. Die Industrie braucht in Zukunft Unmengen an grünem Wasserstoff. Deswegen wird Wasserstoff auch in der Zukunft knapp und teuer sein, weshalb er im Straßenverkehr nicht zum Einsatz kommen sollte.
War das Wasserstoffprojekt also Irrsinn? Neue Technologien kosten. In diesem Fall etwa 8,2 Millionen Euro. Davon waren 3,1 Millionen Fördergeld vom Bund und Ländern. Spannend zu sehen, wie das Wasserstoffprojekt nun in der Nachbarstadt Mainz läuft.
Wasserstoffbusse in Wiesbaden, ein umstrittenes Projekt, scheint vor dem Ende. 5 Busse werden jetzt nach Mainz verkauft, Andrea Bonhagen hat berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Alles Wichtige aus Hessen gibt's immer auch auf hessenschau.de.